willkommen bei Faszination Südostasien, dem Podcast, der dich auf eine unvergessliche Reise mitnimmt. Hier erwarten dich Insider-Tipps, spannende Geschichten inspirierender Menschen und ein Blick hinter die Kulissen. Von pulsierenden Metropolen über tropische Strände mitten hinein in ein Potpourri der Kultur. Bereit für die Reise deines Lebens? Denn dies ist mehr als nur ein Podcast. Es ist dein Tor zu unendlichen Möglichkeiten. Dein Abenteuer beginnt jetzt. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Südostasien, der Reisepodcast. Ich will heute gar nicht groß drum herum reden. Singapur, Lion City, die Löwenstadt. Eine Stadt und ein Land zugleich, tropisch, ultramodern und auf jeden Fall einzigartig. Stefan und ich waren bereits mehrere Male da und Stefan, du warst in diesem Jahr, glaube ich, auf dem Weg nach Thailand dort, oder?
Ja, fast richtig. Also eher auf der Rückreise. Wir hatten einen Gabelflug gebucht, sind hin nach Bangkok, haben dann ein paar Tage in Bangkok verbracht und sind dann durch Thailand gereist und haben so als Highlight am Ende noch 3 Nächte in Singapur angehängt. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, was für eine spannende und vielfältige Stadt Singapur ist.
Ja, bin ich voll bei dir. Finde ich auch, weil wir waren im letzten Jahr in Singapur, als wir auf dem Weg nach Indonesien waren, haben dort klassisch Stopover auf dem Hin- und Rückweg eingelegt und ich könnte mich ja in Singapur alleine wegen dem Essen eine Woche aufhalten.
Ja, das stimmt, das würde kaum reichen, die Woche. Also man kann da ja wirklich so unterschiedlich und so gut essen. Und viele sehen Singapur nur so als kurzen Zwischenstopp an, so eine Stadt, wo man am Ende des Urlaubs noch ein bisschen shoppen kann. Aber ich finde, das müssen wir uns noch mal genauer ansehen.
Ja, und ob Singapur nur eine Stadt ist, um am Schluss noch ein bisschen shoppen zu gehen, oder ob es sich lohnt, da ein bisschen länger zu bleiben, darüber wollen wir heute mal sprechen und darüber, wie wir Singapur erlebt haben.
Genau, bevor wir tiefer eintauchen, schauen wir noch erstmal, wo Singapur überhaupt liegt und was diesen kleinen Stadtstaat so besonders macht. Denn klein heißt hier ganz sicher nicht langweilig.
Also starten wir direkt mal rein mit ein paar Infos und Fakten. Singapur kompakt. Singapur liegt ganz im Süden der malaiischen Halbinsel, nur knapp 140 Kilometer nördlich des Äquators. Tropisch, heiß, grün und umgeben vom Meer. Der Stadtstaat besteht aus einer Hauptinsel und über 60 kleineren Inseln, von denen einige bewohnt sind, andere wiederum reine Naturschutzgebiete. Mit einer Fläche von rund 730 Quadratkilometern ist Singapur zwar kleiner als Hamburg, aber in Sachen Dichte, Dynamik und Energie spielt die Stadt ganz weit oben mit. Hier leben über 5,6 Millionen Menschen, Tendenz eher steigend. Und das auf einer Fläche, auf der man sonst eher eine Großstadt erwarten würde, nicht ein ganzes Land. Politisch ist Singapur eine parlamentarische Republik. Das Land ist bekannt für seine strenge Ordnung, seine Sauberkeit und sein fast schon legendäres Strafsystem. Kein Kaugummi kauen, keine Zigaretten auf die Straße werfen. Die Regeln sind klar und sie werden auch durchgesetzt. Das mag streng wirken, hat aber dafür gesorgt, dass Singapur heute eine der sichersten und saubersten Städte der Welt ist. Wirtschaftlich zählt Singapur zu den absoluten Schwergewichten in Asien. Der Hafen gehört zu den größten und wichtigsten der Welt. Die Skyline rund um Marina Bay ist Symbol für Wohlstand, Effizienz und Fortschritt. Gleichzeitig ist das Land ein globaler Finanzknotenpunkt. Hier sitzen internationale Unternehmen, Banken, Startups Tür an Tür. Doch das Herz des Landes schlägt in seiner kulturellen Vielfalt. Hier treffen malaiische, chinesische, indische und westliche Einflüsse aufeinander. Und das spürt man an jeder Ecke. In der Sprache, in den Vierteln, beim Essen und im Alltag. Es gibt 4 Amtssprachen, Englisch, Malaiisch, Mandarin und Tamil, und diese spiegeln genau diese Vielfalt wider. Touristisch ist Singapur mittlerweile eines der beliebtesten Ziele in Südostasien. Rund 13 Millionen Besucher kommen jedes Jahr. Viele davon auf der Durchreise, aber immer mehr bleiben länger, um die Stadt wirklich zu erleben. Denn Singapur ist Asien im Miniaturformat. Sauber, sicher, modern und trotzdem mit ganz viel Seele. Stefan, habe ich was vergessen?
Ja, das war schon eine ziemlich gute Zusammenfassung, so die wichtigsten Daten und Fakten. Singapur ist wirklich viel, viel mehr als nur ein kurzer Zwischenstopp auf dem Weg nach Thailand, nach Bali oder Australien. Und wer nur kurz durchhuscht durch die Stadt, der verpasst möglicherweise was. Denn die Stadt hat sich innerhalb von 6 Jahrzehnten wirklich komplett neu erfunden. Dazu muss man wissen, die Stadt hat gerade erst ihren 60. Jahrestag der Unabhängigkeit gefeiert, was ja ein relativ kurzer Zeitraum ist. Und ich war zufällig zu dem Zeitpunkt da und konnte die Vorbereitungen miterleben, mit Paraden, mit Feuerwerk. Das war wirklich spannend und die ganze Stadt war rot und weiß geschmückt und alle, mit denen ich gesprochen habe, waren wirklich sehr stolz über das, was Singapur erreicht hat und wie es dem Land heute geht. Und vor 60 Jahren sah das noch ganz anders aus. Da war Singapur ein ja slumartiges Hafenviertel mit viel sozialer Ungerechtigkeit und einer hohen Arbeitslosigkeit und die komplette Unabhängigkeit, die kam so ein bisschen überraschend. Erst 1963 war Singapur unabhängig von Großbritannien geworden und hatte sich der Föderation Malaysia angeschlossen, ist dort aber rausgeschmissen worden, 2 Jahre später, und war dann mehr oder weniger unfreiwillig, plötzlich ganz selbstständig. Und was dann folgte, ist eine unfassbare Geschichte. Also innerhalb von nur einer Generation wurde der Sprung zur Hightech-Nation geschafft und heute ist Singapur eines der reichsten und sichersten Länder der Welt, mit einem der besten Bildungssysteme, einer super Infrastruktur, und in Singapur hat heutzutage auf jeden Fall ein Platzproblem. Die Fläche ist halt begrenzt und die Stadt boomt und wächst, und auch wenn hin und wieder versucht wird, durch Aufschüttung von Land, von Sand weiteres Land zu gewinnen, reicht es manchmal nicht. Und deswegen wird immer höher gebaut und es wird auch immer mehr überlegt, wie man die Stadt grüner gestalten kann, wie man sich besser selbst mit Lebensmitteln versorgen kann, weil der Großteil der Lebensmittel wird aus anderen Ländern importiert. Und wie gesagt, es ist eine sehr spannende Geschichte und wir gehen jetzt im Laufe der Sendung mal darauf ein, wo man die verschiedenen Zeiten Singapurs heute noch wiederentdecken kann, und gehen auch mal durch die Stadtteile, die wirklich sehr unterschiedlich sind. Also ich nenne schon mal ein paar Namen. Im weiteren Verlauf gehen wir dann tiefer drauf ein. Also wir reden heute auf jeden Fall über Chinatown. Das ist so der Stadtteil, wo Singapur mit aufgebaut wurde, wo es heute noch alte Shophouses gibt und wo man wirklich eine ganze Menge sehen kann. Und ebenso Little India, ein weiterer Stadtteil, wo man wirklich das Gefühl hat, dass man plötzlich in Südindien ist, wo es riecht wie in Indien, wo die Straßen bunt gestaltet sind, wo man sehr gut essen kann. Wir gehen nach Kampong Glam ins arabische Viertel und zur wirklich beeindruckenden Sultan-Moschee. Wir werden sicherlich über das Thema Shopping ein bisschen reden und die Orchard Road. Und natürlich widmen wir uns der Marina Bay. Das ist sozusagen das Zentrum von Singapur mit jeder Menge Sehenswürdigkeiten. Das ist so ein bisschen das Singapur, was man kennt, wenn man Bilder im Internet sieht. Und wir machen einen Ausflug auf Sentosa. Das ist die Erlebnisinsel, die vor der Küste liegt, und verraten, was man in den einzelnen Stadtteilen so machen kann.
Genau, aber bevor wir uns den Must-Sees und Highlights der Stadt widmen, waren wir ja beide, Stefan, du als auch ich, schon mehrere Male in Singapur, und darüber würde ich gern ein bisschen noch mit dir sprechen. Wann warst du denn zum ersten Mal in der Löwenstadt?
Ja, das müsste jetzt so 14 Jahre ungefähr her sein.
Okay, warst aber seitdem mehrere Male dort? Also dieses Jahr warst du dazwischen nochmal?
Genau, ich war schon mehrere Male dort, aber 2011 war das erste Mal. Und ja, ich kann mich noch gut erinnern, wie so meine Vorstellungen waren. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich sehr viel in Südostasien unterwegs war und mich gerade auf einer längeren Reise befand. Und nachdem ich zuvor andere südostasiatische Metropolen besucht hatte, kam ich dann nach Singapur und war ganz überrascht, wie geordnet dort zum Beispiel der Straßenverkehr ist. Ne? Man kam gerade aus Bangkok, wo alles eigentlich mehr steht als fährt, aus Vietnam, aus Ho Chi Minh City, wo ja alles voller Motorräder ist, und dann kommt man nach Singapur und es ist einfach ein ganz entspannter Verkehr, und das hat mich damals sehr überrascht.
Ja, das stimmt. Man hat ja eines der ersten Dinge, die man über Singapur gehört hat, ist ja, Kaugummi kauen ist unglaublich teuer. Also das ist so einer dieser Mythen, der aber tatsächlich auch wahr ist, dass eben dieses skurrile Strafsystem gibt, oder nicht das skurrile Strafsystem, sondern Strafen auf skurrile Dinge. Das war so eines der ersten Dinge, die ich dort wahrgenommen habe, was ich über Singapur gehört hatte.
Du hast ja auch gesagt, du warst im letzten Jahr, in diesem Jahr auf dem Rückweg von Thailand in Singapur. Wir haben es eingangs schon mal angesprochen. Es wird ja oft als Transitort verstanden. Also es ist ja oft eine Stadt, die nur im Zuge eines Stopovers nach Indonesien, nach Thailand, Malaysia, Australien gesehen wird. Was meinst du, warum lohnt es sich, Singapur eben nicht nur als einen solchen Transitort zu sehen?
Also erstmal, dass das so ist, ist ja schon ein bisschen verständlich, weil wir reden ja jetzt hauptsächlich von Leuten, die nach Südostasien fliegen, um Urlaub zu machen. Und für viele gehört dann einfach Strand und Natur, Wandern, Ausflüge und so dazu. Und Singapur als Metropole, das machen ja, sag ich mal, die wenigsten so ihren gesamten Urlaub. Also es fahren ja auch nur wenige den gesamten Urlaub nach Bangkok. Auch wenn sich das vielleicht lohnen würde. Aber das heißt, viele mischen ja im Urlaub Strand mit Metropole. Und Singapur hat zwar Strände, aber das ist jetzt auch nichts, was man unbedingt gesehen haben muss. Und Singapur ist definitiv kein Strandurlaubsziel. Daher ist es ja verständlich, sage ich mal, dass die Leute jetzt nicht sagen, ich mache 3 Wochen Urlaub in Singapur. Aber wenn sie denn planen, im Rahmen ihrer Reise auch Singapur zu besuchen, also Singapur lässt sich ja zum Beispiel sehr gut kombinieren mit Malaysia, mit Bali, aber auch mit Thailand, sollte meines Erachtens darüber nachgedacht werden, vielleicht ein bisschen mehr Zeit einzuplanen. Also nicht nur diese klassischen 2 bis 3 Tage, weil man sich zwar in Singapur gut und schnell fortbewegen kann. Also ne, das ist deutlich einfacher möglich als in manch anderer Metropole in Südostasien. Aber es natürlich trotzdem alles viel Zeit in Anspruch nimmt, von A nach B zu kommen. Und es dort einfach so viel zu sehen gibt. Und also deswegen kann ich nur empfehlen, ein bisschen mehr Zeit dafür einzuplanen. Vielleicht sind nach dieser Folge ja auch schon ein paar Ideen vorhanden, wie man die Zeit sinnvoll nutzen könnte.
Ja, hoffentlich. Genau. Was meinst du denn, für welche Art von Reisenden wäre denn Singapur spannend? Ich war damals so auf meiner ersten Reise noch als also alleinig mit Rucksack unterwegs, jetzt dieses Jahr mit Familie. Für wen ist Singapur spannend zu erleben?
Naja, also Singapur ist meines Erachtens so vielfältig, dass ich eigentlich hier keine Gruppe ausnehmen würde. Ne? Also wer moderne Cities mag, wird von der Skyline begeistert sein, wer mit Familie reist. Ne? Es gibt jede Menge Freizeitparks, tolle Stadtausflüge, die auch für Kinder interessant sind. Wer gerne und viel isst, kommt in Singapur auf jeden Fall auf seine Kosten. Also man kann ja dort so vielfältig essen, was auch aufgrund der Vielfalt der Kulturen liegt. Ne? Also das heißt, aber auch sonst Sehenswürdigkeiten, da müsste eigentlich für jeden was dabei sein. Ne? Selbst für Leute, die low budget unterwegs sind. Natürlich sind die Hotels in Singapur deutlich teurer als in anderen Städten Südostasiens. Aber das Tagesprogramm, da kann man wirklich auch sehr günstig unterwegs sein. Es gibt vieles, was nichts kostet. Ich denke mal, da gehen wir später noch mal extra drauf ein.
Genau, zum Schluss noch mal ein paar Empfehlungen, wie man in Singapur on a budget unterwegs sein könnte.
Genau, lediglich vielleicht, wer sich für alte Geschichte interessiert, wollte in Singapur vielleicht nicht so ganz auf seine Kosten kommen, ne? Weil die Stadt, wie gesagt, noch relativ jung ist, was sie ja auch mit anderen südostasiatischen Städten gemeinsam hat, ne? So, deswegen, aber trotzdem, auch die Geschichte der letzten 60 Jahre gibt eigentlich schon genug her, dass einem da nicht langweilig wird.
Ja, absolut.
Genau. Also daher, glaube ich, ist Singapur eigentlich für alle Reisenden geeignet. Die meisten, die mal dort waren, kommen ja später auch nochmal wieder. Wie schaut's denn bei dir aus? Wann warst du denn zum ersten Mal dort und bist du ein Wiederholungstäter?
Ja, also ich war insgesamt mittlerweile 3-mal in Singapur. Zum ersten Mal 2010 müsste das gewesen sein. Wir kamen damals aus Bangkok, Thailand, Malaysia, Kuala Lumpur. Und da war halt irgendwie so Singapur, also sowas komplett anderes Asien, was als das, was wir zuvor erlebt hatten. Also viel strukturierter, geordneter. Aber, das war auch sehr auffällig, eben auch teurer. Und wir sind da mit dem Bus aus Malaysia angereist und so eine Erinnerung, die ich da habe, ist, dass wir direkt beim Zoll rausgezogen wurde, weil ein Kollege, der dabei war, hatte so ein größeres Taschenmesser dabei und das war dann erstmal eine größere Sache und der ist dann mal so eine Stunde beim Zoll verschwunden. Das hatten wir zuvor eigentlich einfach zum Obstschneiden genutzt und das hatte dann so ein bisschen auch das belegt, was wir dann so vorher gehört hatten irgendwie, von wegen, ja, wie ich gesagt habe, Kaugummi kauen und Zigarettenkippen auf den Boden schmeißen, ist sehr teuer. Also da wurde schon dann direkt geguckt. Und ja, eine witzige Begebenheit, das wollte ich noch erwähnen, ist, wir waren damals in einem Hostel, ein Dormbett gehabt. Und ich habe das, als ich 2018 das zweite Mal dort war, hatte ich das Hostel gesucht, wusste aber nicht mehr, wie es hieß und hab's nicht gefunden. Und als wir in diesem Jahr, haben wir über Booking ein Zimmer für uns vier gebucht. Und als wir dann in die Unterkunft kamen, habe ich festgestellt, dass das Hostel war, in dem ich 15 Jahre zuvor war. Und das wurde einfach ein bisschen umgebaut, war aber im Grunde noch das gleiche wie damals. Fand ich ganz witzig. Ja, und zum zweiten Mal war ich 2018 in Singapur, damals mit meiner Frau und meiner Tochter. Und wir konnten damals bei einem Bekannten wohnen, in einem Wohnviertel. Das war ganz interessant, weil wir dann so ein bisschen den Blick aus einer anderen Richtung auf die Stadt bekamen. Der hat uns an viele Orte mitgenommen, die wir vielleicht nicht im Reiseführer gefunden hätten. Wir waren in anderen Hawker-Centern essen, wir waren in kleinen Parks und haben unter anderem einen Spielplatz gefunden in einem Wohngebiet, wo weitestgehend viele chinesische Familien und Kinder waren. Da hat sich unsere Tochter direkt mit dem Mädel angefreundet. Und das war zu der Zeit, als Chinese New Year war. Und da ist in Singapur auch immer Ausnahmezustand. Und war prompt eingeladen dann, kam auch direkt die Zeremonie vorbei oder dieser Umzug und gab's großes Essen. Und wir wurden dann direkt eingeladen, daran teilzunehmen. Auch eine ja, schöne Erinnerung auf jeden Fall. Und vieles, was bei mir mit Singapur in Erinnerung kommt, hat einfach auch tatsächlich irgendwie mit Essen zu tun. Der Mix aus moderner City und dem ursprünglichen Singapur spiegelt sich in vielen Dingen wieder, die man hier auch unternehmen kann. Also geht los vom Essen, worüber wir später nochmal genauer sprechen. Und es geht weiter bei klassischen Sehenswürdigkeiten, aber auch eben hochmodernen Must-Sees. Und darauf wollen wir jetzt ein bisschen eingehen und wollen mal ein bisschen sammeln, was so die Dinge sind, die man unbedingt erlebt haben sollte oder gesehen haben sollte, wenn man sich in Singapur befindet. Die wahrscheinlich berühmteste Ecke, die viele von euch schon gesehen haben, ist die Marina Bay. Also wer an Singapur denkt, der denkt bestimmt an das berühmte Marina Bay Sands Hotel mit dem wahrscheinlich populärsten Infinity Pool der Welt. Also diese Marina Bay steht irgendwie für mich wie kaum etwas anderes für den Wandel vom Fischerdorf zur Weltmetropole. Die Marina Bay ist so im Herzen der Stadt, am Meer gelegen. Es gibt jeden Abend eine Lichtershow. Und rund um diese Marina Bay gibt's einige Dinge, die du dir vielleicht anschauen könntest. Und zwar zum einen das bereits erwähnte Marina Bay Sands. Also das ist dieses Hotel, das auf drei Türmen steht, mit einer riesigen Skypark-Plattform, mit einem Infinity Pool und einer Aussichtsplattform im 57. Stock. Die kostet Eintritt, wenn ich richtig informiert bin, waren das $25. Ich glaube, den Pool darfst du nur als Hotelbesucher nutzen. Korrigier mich, wenn ich falsch bin, Stefan.
Nein, das ist richtig. Also das ist die am häufigsten gestellte Frage. Aber wer nicht im Hotel wohnt, darf auch nicht in den Pool.
Und unterhalb vom Marina Bay Sands Hotel oder in diesem Gebäude befindet sich The Shoppes. Das ist ein Einkaufscenter direkt unter dem Hotel. Die haben übrigens, auch wenn das Einkaufscenter an sich relativ luxuriös und hochpreisig ist, einen ganz guten Food Court im Keller unten. Direkt gegenüberliegend vom Marina Bay Sands auf der anderen Seite der Bucht ist der Merlion. Der Merlion, das ist das Wahrzeichen der Stadt. Das ist quasi eine Statue, halb Löwe, halb Fisch, sprüht Wasser. Und ja, wenn man in Singapur ist, in Marina Bay unterwegs ist, sollte man sich das auf jeden Fall auch mal angesehen haben. Architektonisch sehr sehenswert ist die Helix Bridge. Das ist so eine beleuchtete Brücke über die Marina Bay, die zum Marina Bay Sands rüberführt. Und was ich persönlich ganz cool finde, es gibt die Esplanade Concert Hall. Die ist an sich erstmal weniger spektakulär, aber vor dieser Konzerthalle befinden sich so Treppenstufen, Sitzmöglichkeiten bis runter ans Wasser. Und da kann man sich gerade am Abend eigentlich ganz nett niederlassen. Es gibt ein paar kleinere Stände, die da Snacks anbieten, Getränke anbieten. Auch gar nicht so teuer. Eigentlich ein schöner Ort, um so ein bisschen den Abend ausklingen zu lassen. Wenn du an die Marina Bay gelangen willst, dann empfehlen wir die MRT-Station Bayfront oder Raffles Place. Wenn du zum Merlion willst, kommst du ganz easy mit der MRT dahin. So, habe ich irgendwas vergessen? Stefan, hast du noch Ergänzungen?
Ja, was man vielleicht noch erwähnen könnte, wäre die Formel-1-Strecke in Singapur.
Oh, die bin ich mal abgefahren komplett.
Marina Bay Street Circuit, das ist ja ein Stadtkurs, wo einmal im Jahr das Rennen stattfindet. Und dann wollte ich noch ein bisschen eingehen auf die Aussichtspunkte, weil das ja alles sehr beeindruckend ist dort. Das Marina Bay Sands, das Hotel, die Plattform hast du ja schon erwähnt. Ich war jetzt auch vor 2 Monaten nochmal dort gewesen. Dazu vielleicht noch folgende Anmerkung. Es ist schon sinnvoll, ein Ticket vorab zu kaufen, weil das wirklich oft ausgebucht ist. Und vor allem die guten Tageszeiten, also Sonnenuntergang und so, die sind als erstes weg. Ne? Also das heißt, wenn ihr da einen Besuch plant, am besten rechtzeitig vorab ein Ticket zur gewünschten Zeit buchen. Und noch als kleine Ergänzung, es wird tatsächlich ein 4. Turm gebaut von diesem Marina Bay Sands. Aber das wird nicht verbunden mit den anderen 3. Also, aber auf jeden Fall ändert sich auch das Bild in der Marina Bay in den nächsten Jahren weiter. Wer nicht aus Marina Bay Sands hoch möchte, also darf ich noch als Ergänzung, wir haben einen eigenen Artikel bei uns auf der Website, Marina Bay Sands, so kommst du rauf, weil uns da doch die meisten Fragen erreichen. Da war nochmal alles zusammengefasst, auch was es dort oben für Restaurants und Bars gibt und was man machen möchte, wenn man dort essen möchte. Genau, aber ich wollte eigentlich auf andere Punkte eingehen. Zum Beispiel gibt es noch den Singapore Flyer, das ist ein 165 Meter hohes Riesenrad am Rande der Bucht. Das gehört zu den größten Riesenrädern der Welt. Und man denkt eigentlich, es bewegt sich gar nicht. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass es doch sich ganz langsam dreht. Und von dort hat man halt auch sehr schöne Ausblicke auf die Marina Bay. Und was dort ja auch sehr beeindruckend ist, vor der Küste, diese unzähligen Schiffe, die dort vor Anker liegen, Containerschiffe aus aller Welt. Mhm. Also das wäre eine Alternative. Und wer was essen und was trinken möchte, aber eine Alternative zum Marina Bay Sands sucht, weil, Überraschung, wenn man dort oben ist, kann man das Marina Bay Sands ja nicht sehen. Und das ist ja optisch auch ein Highlight. Da kann ich das Sky Restaurant empfehlen. Das ist im 70. Stock und von da hat man wirklich einen traumhaften Blick auf die Marina Bay und auf die Skyline und aufs Meer. Sky Restaurant, also den Link dazu packen wir in die Shownotes. Und darüber hinaus kann man sich die Marina Bay auch vom Wasser aus ansehen, und zwar werden auf dem Singapore River, der in die Marina Bay mündet, werden so Bootsfahrten angeboten. Die starten meist bei Clark Quay oder Marina Bay und das sind so kleine Rundfahrten. Da wird auch immer viel über die Geschichte Singapurs erzählt und das ist halt besonders schön am Abend, wenn die dann da in die Marina Bay reinfahren und die Skyline beleuchtet ist. Das machen wirklich viele, die Singapur besuchen, und gehört eigentlich auch dazu, das einmal gemacht zu haben. Und vielleicht noch als Tipp für Familien. Es gibt in Singapur so Fahrten mit einem Amphibienfahrzeug, also Duck Tours heißt das. Das ist so Sightseeing in einem umgebauten Militär-Amphibienfahrzeug. Das fährt erst so wie ein Bus praktisch durch die Stadt als Stadtrundfahrt und fährt dann in der Nähe der Marina Bay ins Wasser und dreht dann auch eine Runde. Das ist schon eine ganz witzige Sache und vor allem für die Kinder ein Erlebnis, dass das Fahrzeug, was eben noch durch die Straßen gefahren ist, plötzlich auf dem See unterwegs ist. Ja, also das wäre das, was mir noch so zur Marina Bay einfällt. Hast du noch was?
Direkt zur Marina Bay nicht, aber wer an der Marina Bay ist, der hat's nicht weit zum nächsten großen Highlight der Stadt, und zwar sind es die Gardens by the Bay. Die Gardens by the Bay kennen bestimmt viele von euch. Das sind so überdimensionale Stahlbäume, sehen ein bisschen von oben aus wie Pilze. Ist so eine der bekanntesten Attraktionen der Stadt. Auch wieder so ein Symbol, was das moderne Singapur verkörpert. Liegt eben direkt hinter dem Marina Bay Sands. Das heißt, man kann das sehr, sehr gut miteinander kombinieren. Das gesamte Areal der Gardens by the Bay hat knapp, ich glaube, 100 Hektar. Also das ist eine riesige Fläche. Und ja, es gibt dann unter anderem diese Super Tree Groves. Das sind eben diese 18 bis 50 Meter hohen Stahlbäume. Die sind bewachsen mit tropischen Pflanzen. Und da ist an jedem Abend um 19:45 und 20:45 eine ganz coole Lichtershow, wo auch der Eintritt kostenlos ist. Also auch hier nochmal merken für die, die ein bisschen on a budget unterwegs sind. Es gibt auch einen Skywalk, wo man hoch kann. Der wiederum ist kostenpflichtig. Dann gibt es den Flower Dome, das ist die weltweit größte gläserne Gewächskuppel, so eine botanische Weltreise unter Glas. Also da wachsen Pflanzen aus allen Klimazonen der Erde, Olivenbäume, Kakteen, Lavendelfelder, und kann man als Kombi-Ticket mit dem Cloud Forest, ist eine weitere Sehenswürdigkeit auf dem Gelände der Gardens by the Bay, kombinieren. Und zwar ist das so ein künstlicher Berg mit Nebel, Wasserfällen, so überzogen, ist komplett überdacht, hat so Dschungelfeeling, ist klimatisiert und auch so eine Kombination aus tropischen Pflanzen, Wasser, Nebel und Licht. Das ist schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Und so eine Empfehlung von mir wäre, das Ganze so zu kombinieren, indem man eben zuerst sich den Flower Dome Cloud Forest anschaut und danach zum Sonnenuntergang auf den Skyway hochgeht und danach vielleicht als Alternative oder Ergänzung die Lichtshow bei den Super Tree Groves sich anguckt. Stefan, du warst, glaube ich, beim Flower Dome und dann Cloud Forest. Ist das richtig?
Na, das stimmt nicht ganz. Ich war schon dort, vor allem zum Abend und habe mir das angesehen und war wirklich sehr beeindruckt. Was man vielleicht noch ergänzen sollte, ist, dass es dort auch wechselnde Ausstellungen gibt. Also sozusagen Events im Event. Also zum Beispiel gibt es gerade von Jurassic World ein Sonderprogramm im Gardens by the Bay. Und ja, es ist eigentlich auch ein Muss und lässt sich sehr gut verknüpfen mit dem Marina Bay Sands. Und man sollte sich nur im Vorfeld Gedanken machen, was man sich dort anschauen will, weil es wirklich eine Vielzahl, also neben der Möglichkeit, kostenfrei sich das von außen anzusehen und unter diesen Supertrees umherzulaufen, gibt es halt noch jede Menge verschiedene Tickets-Varianten, je nachdem, was man sehen möchte. Und das ist doch ein bisschen verwirrend. Das heißt, man sollte da am besten im Vorfeld sich genau überlegen, was will ich eigentlich sehen. Auch dazu haben wir übrigens so eine Anleitung bei uns auf der Website, welche Tickets es gibt und was man alles machen kann. Ja, für mich sind die Gardens by the Bay auch so ein Beispiel dafür, wie es Singapur geschafft hat, von einer Stadt mit einer relativ kurzen Geschichte zu einer Metropole mit Sehenswürdigkeiten auf Weltniveau zu gelangen, mit vielen sehr einzigartigen Sachen. Und neben solchen Sachen wie Gardens by the Bay gehört dazu auch die Insel Sentosa. Das ist eine Insel vor der Küste von Singapur. Also die liegt wirklich direkt davor, die ist mit einer kurzen Brücke verbunden. Eigentlich ist die ganze Insel ein Freizeitpark. Es befinden sich verschiedene Freizeitparks und Einrichtungen auf der Insel. Dazu einige hochpreisige Luxushotels. Dort sind die schönsten Strände von Singapur, die ja zum Teil auch künstlich gestaltet wurden. Und das ist also zumindest für Familien mit Kindern ein Muss, aber auch für Erwachsene, die was erleben wollen, eine schöne Sache. Und es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie man dorthin kommt. Es gibt halt, wie gesagt, eine Brücke. Man kann mit dem Bus auf die Insel fahren. Was die meisten jedoch machen, es gibt so eine Monorailbahn, die von einer U-Bahn-Station an der Küste, da steigt man praktisch um und fährt mit so einer Monorailbahn, so ein bisschen wie ein Skytrain in Bangkok, fährt man dann auf die Insel rüber. Und wer richtig was erleben will, es gibt sogar eine Seilbahn, die die Insel mit dem Festland verbindet. Und zu den Hauptsehenswürdigkeiten auf der Insel gehören die Universal Studios Singapur. Das ist ein Freizeitpark mit Achterbahnen, mit 4D-Erlebnissen und es gibt verschiedene Themenbereiche, Hollywood, Jurassic Park und das alte Ägypten und auch einen ganzen Bereich zu den Minions. Das habe ich mir zum Beispiel mit meinem Sohn angesehen. Das war schon sehr gut. Und wer diesen Park besucht, sollte sich auf jeden Fall im Vorfeld die App runterladen, auf der man ganz genau sehen kann, welche Attraktionen geöffnet sind und wie lang die Wartezeiten aktuell sind. In diesem Zusammenhang, wer es die Möglichkeit hat, den Park nicht am Wochenende zu besuchen, sollte das machen, weil am Wochenende ist dort wirklich sehr voll. Also da kann ich einen Besuch nicht empfehlen. Da sind Wartezeiten von über einer Stunde bei den Attraktionen normal. Das heißt, besser unter der Woche besuchen. Darüber hinaus gibt es aber noch viele andere Attraktionen auf der Insel, wie zum Beispiel ein Wasserpark, Kidzania, das ist so ein Erlebnispark, Erlebniswelt nur für Kinder. Man kann dort Ziplining machen. Es gibt eine interaktive Ausstellung zu Harry Potter. Und ja, also da muss man sich schon vorher wirklich gut überlegen, was man machen will, weil also man könnte dort auch Tage verbringen, wenn man alles erleben will. Warst du dort schon, Christoph?
Wir waren auf Sentosa Island. War ein heißer Tag und was uns, glaube ich, bewogen hat, da hinzugehen, wir waren damals ja mit dem Bekannten, der in Singapur wohnte, dort und der hat gesagt, hey, wir müssen da unbedingt mal hin. Wir sind dann auch tatsächlich mit dieser Cable Car, also mit dieser Seilbahn rübergefahren und sind in einen dieser Beach Clubs gegangen. Ist jetzt eigentlich gar nicht unsere so primär unser Ding, aber das war ganz cool, weil es natürlich sehr heiß war. Unsere Tochter war damals, ich glaube, 2 Jahre alt und die hat sich natürlich gefreut, dass wir dort ein bisschen uns im Pool abkühlen konnten. Und dort ist es dann meist so, dass du, wenn du konsumierst, also was zu essen, was zu trinken, dir bestellst, dann eben auch den Pool mitnutzen darfst. Das ist wie überall in Singapur auch etwas teurer, aber so für einen Nachmittag war das dann echt auch ganz cool. Und es ist irgendwie, wenn man da auch rüberkommt und läuft dann ein bisschen auf dieser Insel herum, es ist wie so ein riesiger künstlicher Spielplatz. Also es ist schon, schon spannend. Ja, wenn wir von Sentosa Island ein bisschen ins Kontrastprogramm gehen, dann wäre meine nächste Empfehlung die kleine Insel Pulau Ubin. Also Pulau Ubin ist eine kleine Insel im Nordosten der Stadt. Sentosa liegt an der Südküste und die Insel ist vom Festland in knapp 10 Minuten zu erreichen. Es gibt da einen kleinen Ferry Terminal namens Changi Point und da fahren so alle 10 bis 15 Minuten die Boote rüber. Wenn also Sentosa das künstliche, moderne Singapur verkörpert, dann ist Pulau Ubin eben das ursprüngliche, grüne, ruhige, alte Singapur. Es ist einfach eine kleine Insel. Ich glaube, ich habe mal gelesen, da leben noch knapp 100 Leute, die in den Kampongs, also in so alten traditionellen Holzhäusern leben. Die Insel ist gerade mal 10 Quadratkilometer groß und eignet sich super zum Fahrradfahren. Man kann sich da am Anleger direkt Fahrräder mieten. Gibt kleine Wege durch Wälder, über Brücken, an der Küste entlang. Und es gibt eben auch so Holzstege über Mangrovenwälder, die so ein bisschen über diese Wetlands drüber gehen. Und das ist eine Empfehlung, wenn du tatsächlich ein bisschen länger in Singapur bist und möchtest nach ein paar Tagen Sightseeing in der Stadt vielleicht auch mal ein bisschen raus aus dem Trubel und vielleicht ein bisschen mehr Natur und ein bisschen mehr grüne Welt erleben. Stefan, du hattest auch erzählt, du hast die Fahrradtour schon gemacht auf Pulau Ubin.
Ja, das ist richtig. Ist auch schon ein paar Jahre her, aber ich kann mich daran noch gut erinnern. Also so, wir sind damals dann mit dem Boot rübergefahren und nachdem man gerade noch in einer modernen Metropole war, hatte man das Gefühl, dass man die Zeit erstmal ein paar Jahrzehnte zurückgedreht hat und ist einfach komplett im Grün. Und dann sind wir halt mit dem Fahrrad da rumgefahren und da gibt es auch so ein, zwei Aussichtspunkte. Es hat Spaß gemacht. Man kann wo wir gerade beim Thema Fahrrad sind, in Singapur recht gut Radfahren. Das ist ja was man aus anderen südostasiatischen Städten, Großstädten irgendwie, da gehört ja manchmal eine gewisse Lebensmüdigkeit dazu, wenn man das dort machen will. Wobei man ja selbst in Bangkok mittlerweile gibt es ja auch Strecken, die man fahren kann. Aber also in Singapur ist das richtig gut möglich. Also es gibt zum einen halt geführte Fahrradtouren an verschiedenen Orten der Stadt. Aber es gibt auch Verleiher, wo man sich Räder mieten kann. Und es gibt so richtig gute Strecken, also so Loops, die man fahren kann. So an der Küste entlang. Es gibt sogar eine Strecke am Flughafen Changi, wo man eine Radtour abfahren kann. Da haben wir bei uns auf der Website mal die wichtigsten Touren vorgestellt, also sowohl die Radtouren, die man buchen kann, als auch die, die man auf eigene Faust machen kann. Geben auch Tipps zu Verleihen und erklär mal so ein bisschen, was man da alles mieten kann. Also E-Bikes gibt es zum Beispiel auch. Man darf ja nicht vergessen, dass es in Singapur doch meist recht warm ist. Ja, also Fahrradfahren in Singapur ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, die Stadt kennenzulernen und vielerorts auch mit Kindern zum Beispiel möglich, weil es tatsächlich eigene Radwege gibt und man nicht auf der Straße fahren muss.
Und was man in Singapur auch zu sehen bekommt, ist, dass dort Leute Rennrad fahren. Und das wäre jetzt sowas, was in Bangkok zum Beispiel undenkbar wäre. Aber es gibt in Singapur genügende Flächen, genügende Strecken, wo auch das möglich ist, wo der Verkehr ruhiger ist, wo die Radstrecken so gut ausgebaut sind, dass man sogar mit dem Rennrad dort unterwegs sein kann. Denn man darf nicht vergessen, Singapur ist, obwohl es Stadtstaat und Metropole ist, immer noch eine sehr, sehr grüne Stadt. Also es hat viele Grünflächen, sei es an der Küste oder auch im Stadtzentrum, unter anderem im Botanischen Garten. Der Botanische Garten ist ja eine riesige Grünfläche. Da sind Wiesen, Spielplätze, eignet sich wirklich super, um mal ein Picknick zu machen und auch so ein bisschen Ruhe vom hektischen Stadtleben zu bekommen. Man muss nicht zwingend direkt nach Pulau Ubin fahren, sondern kann sich auch hier im Stadtgebiet diese Ruhe holen. Der Park ist super gepflegt, es blüht überall, es duftet Frangipanis, Ingwerblüten, Orchideen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Park. Wer gerne fotografiert, dem rate ich da ganz früh am Morgen zu kommen. Da ist es noch sehr ruhig, kann man einen schönen Spaziergang machen und hat tolles Licht und zum anderen noch wenige andere Besucher. Am Wochenende wiederum ist da auch ein bisschen mehr los. Da sind viele Locals unterwegs. Da wird Yoga gemacht, Tai Chi, wird Musik gemacht, Musik gehört. Also auch ein ganz cooles Erlebnis. Es gibt im Park so ein paar kleine Cafés, wo man auch ein paar Snacks und was zu trinken bekommt. Und man kommt da eigentlich auch ganz gut mit der MRT hin. Die hat der Botanische Garten, Botanic Gardens, ist eine eigene Haltestelle. Das heißt, man kann da direkt hinfahren. Innerhalb des Parks gibt es noch zwei, drei Sachen, die vielleicht erwähnenswert sind. Es gibt den Jacob Ballas Children's Garden. Das ist der weltweit erste botanische Garten, der speziell für Kinder angelegt wurde. Da können Kinder spielerisch lernen über Pflanzen, über Wasser und Umwelt. Es sind so kleine Hängebrücken, kleine Wasserläufe, ein Mini-Dschungel. Und das ist ganz cool, auch gerade eben für Familien mit Kindern, die so ein bisschen mal dem Stadtleben so ein bisschen kurz Ade sagen möchten. Es gibt einen Rainforest Trail. Das ist ein kurzer Weg durch den letzten verbliebenen Urwald des Stadtgebiets. Sind nur ein paar hundert Meter, aber da sind rund 300 Baumarten auf kleinstem Raum und bekommt man mal einen Eindruck, wie vielleicht die Fläche Singapurs ausgesehen hat, bevor denn alles bebaut war. Und das Herzstück des Parks ist der National Orchid Garden. Da blühen mehr als 1000 Orchideen und es gibt auch irgendwie so eine Art VIP-Orchid-Garden, wo quasi die Orchideen nach Prominenten benannt sind. Also lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen und sich da mal für 2-3 Stunden aufzuhalten und die Ruhe zu genießen. Ja, wer an Singapur denkt schaut, was kann und sollte ich in Singapur unbedingt machen, der wird zwangsweise wahrscheinlich auf den Zoo stoßen, denn der Zoo gilt als einer der besten Zoos der Welt, hat offene Gehege und natürliche Lebensräume. Als wir damals auf unserer ersten Reise 2010 nach Singapur kamen, waren wir ziemlich lange durch Malaysia mit dem Bus unterwegs, hatten dann so keine Ahnung, was wir noch machen sollten, haben uns auch nicht so richtig damit beschäftigt und kamen dann, warum auch immer, auf die Idee, in den Zoo zu gehen. Der war im Verhältnis zu der restlichen Reise relativ teuer, aber war tatsächlich echt außergewöhnliches Erlebnis. Es gab dort, ich bin eigentlich überhaupt kein Zoo-Fan, aber es gab dann eben viele wirklich exotische Tiere. Unter anderem gab es diese weißen Tiger, die man jetzt bei uns klassisch eher so von Siegfried und Roy aus dem Fernsehen kennt. Und diese Vielfalt und Exotik, die ist schon ganz beeindruckend und ist dann nicht zu vergleichen mit dem Zoo oder den Zoos, die man vielleicht hier bei uns kennt. Und ein außergewöhnlicher Part des Zoos oder in Kombination mit dem Zoo ist die Night Safari. Wird auch, wenn ihr in Singapur seid, überall beworben, also ist was sehr, sehr gerne gemacht wird. Haben wir damals nicht gemacht, ist aber direkt neben dem Zoo und ist, soweit ich weiß, weltweit noch einzigartig. In diese Nachtsafari fährt man mit offenen Waggons durch verschiedene Lebensräume der Tiere. Unter anderem macht man auch so eine lautlose Fahrt durch eine Savanne, Tropenwald und durch die Steppe. Also wenn euch sowas interessiert, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Kennst du den Zoo, Stefan, Singapur, auch schon mal da gewesen?
Ja, ich war tatsächlich auch schon mal da und das muss man hier vielleicht auch noch mal kurz sagen, weil ja Zoobesuche auch oft kritisch gesehen werden. Aber dieser Zoo in Singapur hat wirklich neue Maßstäbe gesetzt, auch gerade in Asien. Wer sich da an den alten Zoo in Bangkok erinnert, wo man nur dachte, um Gottes Willen, die armen Tiere, ist das dort wirklich ganz anders aufgezogen. Und oft wird man ja praktisch so auch durch die Landschaft gefahren, ne? Also mit, wie du sagtest, mit Waggons oder mit Fahrzeugen, ne? Dass man praktisch sitzt und dann auch so ein bisschen Glück haben muss, ne? Wenn die Tiere oben in den Bäumen sitzen, dass man sie gerade sieht und so weiter. Und es gibt dann halt viele Attraktionen, die man so von anderen Zoos nicht kennt, wie zum Beispiel diese Nachtsafari, wie Frühstück im Zoo und so weiter. Also das kann man empfehlen.
Ja, das waren auf jeden Fall jetzt mal einige Attraktionen, Sehenswürdigkeiten, die du dir auf jeden Fall mal anschauen kannst. Das Besondere an Singapur ist aber auch, dass eben nicht nur die Attraktionen an sich spektakulär sind, sondern eben auch das alltägliche Leben in den einzelnen Stadtvierteln. Und da wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen.
Genau. Und da hatte ich ja bereits anfangs so ein bisschen die wichtigsten Stadtteile genannt und die wichtigsten Orte, wo dann auch Sehenswürdigkeiten geballt auftreten. Wir hatten jetzt schon über die Marina Bay gesprochen, über Sentosa gesprochen. Und Ich denke, es wird langsam Zeit, dass wir uns mal Chinatown widmen. Christoph, wie oft warst du schon in Chinatown?
Oh,
also, bei jeder Reise?
Bei jeder Reise, ja, auf jeden Fall. Also ich mag eben diesen Flair in Chinatown, dieses Geschichtsträchtige, ne? Du hast am Anfang diese Shophouses erwähnt. Und wenn man zwischen diesen ganzen Hochhäusern unterwegs ist, dann ist das irgendwie, finde ich, auch noch so ein Stadtteil, der dieses Alte und eben Traditionelle verbindet, mit eben aber auch dem Modernen, mit Streetlife, die Religion und diesem Alltag im Leben zwischen großen Gebäuden, Shophouses, hippen Cafés und modernen Bars.
Ja, auf jeden Fall. Und da gibt es auch Läden, die man einfach nicht kennt. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel diese Opfergaben, die da oft gemacht werden. Da gibt es Läden, die haben wirklich so in so Kilopaketen so Spielgeld, ne? Also so gedruckte Geldscheine, die man dann praktisch ins Feuer schmeißen kann. Und das Thema Essen ist natürlich bei Singapur, Chinatown auch hervorzuheben. Ne?
Allgegenwärtig, also, ja.
Ja, also für wer Streetfood liebt, wird da sehr glücklich werden.
Absolut. Genau, also wer Streetfood liebt, das, kann ich gerade mal drauf eingehen. Es gibt in Chinatown das Complex Food Center. Wir gehen später noch mal ein bisschen mehr auf das Essen ein, aber wer an Chinatown denkt, der sollte auf jeden Fall, wenn er in dem Stadtteil ist, mal diesen Food Court besuchen. Viele authentische und original chinesische Gerichte, das ist eben der Vorteil immer bei den Food Courts und Hawker Centern, dass das Essen wirklich zubereitet wird von Einheimischen, von chinesischen Menschen, und somit ist Chinatown eben kein reines Touristenviertel, sondern halt, das spiegelt sich dann auch eben bei dem im Food Court wieder.
Und wenn man in Chinatown, gibt ja noch mehr. Genau, weil wir haben uns jetzt bisher ja noch gar nicht mit dem Thema Tempeln beschäftigt, die ja in vielen anderen Städten sonst immer allgegenwärtig sind in Südostasien, und hier gibt es auf jeden Fall zwei, die wir da hervorheben möchten.
Yeah.
Zu einem gibt es einen vierstöckigen Tempel, der der Legende nach einen Zahn Buddhas in einem goldenen Schrein enthält. Der Buddha Tooth Relics Tempel. Dort lohnt es sich auf jeden Fall mal hinzugehen. Also gar nicht mal, weil der Tempel jetzt so besonders schön ist, aber da finden vor allem im Erdgeschoss regelmäßig Zeremonien statt, das ist dann schon eine sehr feierliche Atmosphäre. Und es gibt auch oben ein kleines Museum über den Buddhismus und einen Dachgarten. Und ein weiterer Tempel, den man eigentlich eher vielleicht in Little India erwartet hätte, ist der Sri Mariamman Tempel. Das ist der älteste Hindu-Tempel Singapurs und liegt mitten in Chinatown. Also der, ich glaube, der wurde Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut, also lange, lange vor Singapurs Unabhängigkeit. Und das ist so richtig, wie man sich vorstellt. Bunt, farbenfroh, mit unzähligen Figuren von Göttern und Fabelwesen. Und da ist auch richtig viel los. Also jedes Mal, wenn ich da war, fanden gerade irgendwelche Rituale statt, Gesänge. Man konnte traditionelle Zeremonien miterleben. Den solltet ihr euch auf jeden Fall auch anschauen.
Ich habe noch eine kurze Ergänzung, und zwar im Zahntempel habe ich noch den Tipp, geht da mal morgens ganz früh hin. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr die Mönche singen hören. Also lohnt sich da mal früh aufzustehen. Und bemerkenswert finde ich auch, dass der Sri Mariamman-Tempel, der als Hindu-Tempel, der ein Hindu-Tempel ist, nur knapp 200-300 Meter von dem buddhistischen Tempel entfernt liegt. Und das zeigt mir irgendwie auch wieder diese Multikulturalität der Stadt. Zwei Tempel, zwei Religionen und trotzdem so dicht und nah beieinander.
Ja, das zieht sich wirklich überall durch die Stadt, ne? Also der Einfluss Indiens, der Einfluss von China, vom Buddhismus, vom Hinduismus. Das kann man wirklich an vielen Stellen sehen und spüren. Womit wir eigentlich schon bei Kampong Glam werden, das muslimische Viertel, das Hauptsehenswürdigkeit ist die Sultanmoschee mit ihrer goldenen Kuppel. Das ist ein absoluter Hingucker, und man kann die auch besichtigen. Und drumherum, um diese Moschee, hat sich so ein bisschen die Hipster- und Kreativszene der Stadt angesammelt. Also gibt es jede Menge kleine Boutiquen, Bars, Galerien, Street Art. das ist ein toller Ort, um sich einfach mal hinzusetzen, Kaffee zu trinken, was zu essen und Leute zu beobachten. Und vor allem am späten Nachmittag ist es dort wirklich schön.
Ein weiteres Stadtviertel, was definitiv erwähnenswert ist, wir haben es vorhin auch schon angesprochen, ist Little India. Über Little India sprechen wir mit jemand, der sich da richtig gut auskennt. Ja, jetzt haben wir noch eine kleine Besonderheit für euch. Wir haben heute einen Gast und das ist die Alex. Das ist eine gute Freundin von mir und wir sind seit vielen Jahren gemeinsam auf Reisen. Die Alex hat Singapur schon unzählige Male bereist und sie kennt die Stadt jetzt nicht nur aus der Touristensicht, sondern hat dort viel Zeit verbracht, auch weil ihr Partner lange dort gelebt hat. Und besonders angetan hat es ihr Little India, also so ein Stadtteil, in den sie sich absolut verliebt hat und wo sie ganz viele persönliche Lieblingsorte hat. Auf meiner letzten Reise nach Singapur, da waren wir gemeinsam dort, da waren wir auf dem Weg nach Indonesien und da hat sie uns schon mitgenommen und einige ihrer Favorites gezeigt. Und genau darüber wollen wir uns jetzt ein wenig unterhalten. Alex, schön, dass du bei uns bist.
Hi Christoph, schön, dass ich da sein darf.
Ja, jetzt sagen wir ganz zu Beginn, was macht Little India für dich so besonders? Warum hast du dich so in diesen Stadtteil besonders verliebt?
Ich erinnere mich noch gut, als ich das erste Mal in Little India war. Es ist einfach bunt, lebendig, voller Leben. Es riecht gut an jeder Straßenecke und man kann einfach unheimlich viel sehen innerhalb dieser großen Stadt Singapur.
Wenn jetzt unsere Hörerinnen oder Hörer sich noch nicht ganz so gut in Singapur auskennen, wie kommt man denn am besten nach Little India? Also wahrscheinlich mit der MRT, aber welche Station müsste man da anfahren? Hast du da eine Empfehlung, von wo man gut starten kann?
Ja, das Schöne an Little India ist, dass wir sogar 4 MRT-Stations haben, über die wir es erreichen können. Das ist praktisch so ein Rechteck. Wir haben einmal Rocha, Farrer Park, Little India als eigene Station oder Jalan Besar.
Wer sich dann jetzt nach Little India verirrt hat, da hast du doch bestimmt ein paar coole Tipps, was man dort denn so erleben könnte. Gib uns mal ein bisschen Input.
Also man kann unheimlich viele Sachen machen. Ich habe meistens darauf geachtet, dass ich hungrig hinkomme. Das war das Erste, was mir meistens wichtig war, da erstmal schön essen zu gehen. Da hat man verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt ein ganz großes Hawker Center im Tekka Center unten drin. Hawker Center, ich denke, da wirst du auch später noch was
genau,
dazu sagen.
Genau, da werde ich später noch ein bisschen was erzählen.
Mein absolutes Lieblingsrestaurant ist Ananda Bhavan.
Ich erinnere mich, ja.
Genau, ein südindisches Restaurant, vegetarisch muss man dazu sagen, mit unheimlich vielen tollen gewürzten Speisen, also für jeden was dabei. Und ein Geheimtipp ist, im Mustafas gibt es auch noch im 3. Stock ein, ja, so eine Rooftop-Bar mit Restaurant angeschlossen, auch indisch natürlich, okay. Kebabs und Curries.
Jetzt hast du Mustafas erwähnt, du hast uns ja auch dorthin mitgenommen. Was ist denn Mustafas? Sind wir bei, glaube ich, einem ganz elementaren Teil in Singapur.
Mustafas ist sehr wichtig. Also man kommt fast da nicht dran vorbei. Es ist ein wahnsinnig großes Kaufhaus, 24 Stunden geöffnet. Und du kannst es dir so vorstellen, als wenn du einfach bei einem großen Online-Riesen durch die Regale schlenderst, weil es gibt einfach alles und das zu unschlagbar guten Preisen.
Okay, jetzt kann man da aber nicht nur einkaufen in Little India. Was kann man denn noch so machen? Hast du so ein paar persönliche Erlebnisse oder persönliche Empfehlungen?
Genau, also wer sich für die indische Kultur interessiert, es gibt dieses Indian Heritage Center seit 2015, das man besuchen kann. Da wird man durch die Ausstellung geführt. Du kannst Tempel besuchen, verschiedene. Es gibt beispielsweise ganz tolle Instagram-Spots. Wir haben an Hauswänden das indische Leben oder auch den Glauben riesig in Form von Bildern gemalt.
So Street-Art-mäßig?
Ja, oder? Wahnsinnig viel Street-Art. Also ganz bunt, ganz, ganz toll. Es gibt ein Haus, das ist die älteste chinesische Villa, die es heutzutage noch in Singapur gibt. Und das Haus heißt Tan Tieng Nia Haus. Und es ist einfach, glaube ich, das farbenfrohste Haus, das ich jemals gesehen habe. Also wunderbare Kulisse für richtig farbenfrohe Bilder.
Ja, Alex, wir sind ja seit vielen, vielen Jahren, seit über einem Jahrzehnt eigentlich schon zusammen auf Reisen und die Alex, die ist eine leidenschaftliche Shopperin.
Ja, das kann man
sagen. Und ich glaube, gerade deshalb gefällt ihr Little India auch. Hast du da einen Tipp, wo man cool einkaufen kann? Mustafas hast du vorhin erwähnt. Gibt's vielleicht noch was du empfehlen würdest?
Also was ich unheimlich toll finde, ist, dass man sich einfach treiben lassen kann. Man stürzt sich ins Getümmel, in die Straßen in Little India. Es gibt unheimlich viele Street-Vendors, so kleine Bazar-artige Ständchen, wo man sich was kaufen kann, wo man auch vom Geruch von Jasminblumen und Musik einfach erschlagen wird teilweise. Also man fühlt sich wie in Indien, nur ohne Hupen.
Okay.
Es gibt auch die Little India Arcade. Das ist wie so eine kleine Einkaufspassage, durch die man schlendern kann. Und da kann man alle möglichen Dinge, also von Schmuck über Gewürze, schöne Dekoration, indische Kleidung, kann man alles dort kaufen. Und im zweiten Stock des Tekka Centers. Also da kann man auch mal, das ist auch wirklich ein Erlebnis, durch die bunten Saris und die schönen Gewänder einfach da mal durchzuschlendern.
Wie ist das preislich? Jetzt ist ja Singapur, wie wir eingangs schon ganz häufig erwähnt haben, eine Stadt mit einem höheren Preisniveau. Zieht sich das in Little India durch? Wer jetzt an Indien denkt, denkt ja eher auch eher an eher Budget und günstigeres Shoppen und Reisen. Wie ist es in Little India als Stadtteil?
Es ist eher Budget. Also
im Vergleich zu den anderen Stadtteilen
Singapur. Also eigentlich alles, was man dort kaufen kann, besonders natürlich die Dinge im Mustafas. Also das muss man nochmal sagen. Wir haben hier auch Markenkleidung, alles Mögliche, wirklich Budget. Mhm. Schöne Sneaker für $10. Mhm. Und auch alle anderen Restaurants beispielsweise, das Tekka Center. Also da kann man schon gute Schnäppchen machen, wer da auf der Suche ist danach.
Cool. Du hast gerade gesagt, ja, so ein bisschen der Duft, der Geruch, erinnert dich an Indien. Jetzt warst du ja auch schon häufiger in Indien. Mhm. Ist es tatsächlich ein Abklatsch von Indien? Also wo findet sich Indien dann auch tatsächlich so im Alltagsleben auf der Straße wieder, wenn du durch Little India gehst?
Also man muss sagen, ja, es ist sehr, sehr indisch geprägt, auf jeden Fall. Ich würde sagen, es ist vielleicht nicht ganz so voll durchgehend, nicht ganz so laut, zumindest nicht an allen Orten. Es ist weniger Verkehr, also es gibt auch in Little India eine komplette Pedestrian Street, wo man einfach nur entlang gehen kann, ohne dass man sich Gedanken machen muss, dass man gleich überfahren wird vom nächsten Tuk-Tuk, weil es das da eben auch nicht gibt. Ansonsten würde ich sagen, also der Indien-Vibe für mich ist schon sehr real dort.
Sehr cool. Zum Abschluss, kannst du uns noch ein Hotel empfehlen oder eine Übernachtungsmöglichkeit?
Ja, also das letzte Mal habe ich jetzt in dem Hotel Nuove Urbane übernachtet. Also gerade wenn man jetzt abends dann vielleicht nochmal rausgehen möchte. Ja, wie gesagt, Mustafas 24 Stunden geöffnet. Ich möchte doch nochmal was kaufen. Ich brauche noch irgendwie eine Tasche für den Heimflug. Ich möchte nochmal was essen irgendwie und kurz da rausfallen. Also da würde ich auch sagen, ist preis-leistungsmäßig total zu empfehlen.
Super. Also, ich glaube, man merkt dir total an, wie sehr du Little India magst und ich weiß es auch. Und ehrlich gesagt, kann ich es auch mittlerweile verstehen. Und ja, ich danke dir, Alex, für die ganzen Einblicke und Tipps, die du uns mitgegeben hast.
Ja, danke schön. Dann freue ich mich schon, wenn ich dich nächstes Mal wieder mitnehmen kann nach Little India.
Ja, sehr gerne, bin ich dabei. Ciao.
Ciao.
So, Stefan, ich glaube, wenn ich es richtig überblicke, haben wir jetzt so die wichtigsten Sehenswürdigkeiten durch. Oder hast du noch was, was noch unbedingt mit rein muss?
Ich habe tatsächlich noch so 2-3 Tipps, die jetzt nicht so gut einzuordnen waren, in die verschiedenen Stadtteile. Also zum einen ist in Singapur diese klassische Stadtrundfahrt einfach mal zu empfehlen. Also ich glaube, Singapur war die erste Stadt, in der ich in meinem Leben in einem Hop-On-Hop-Off-Bus gesessen habe. Und das ist wirklich eine bequeme Möglichkeit, die vielen Highlights der Stadt in kurzer Zeit zu sehen und auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Stadt geografisch so aufgeteilt ist. Und es geht wirklich an allen wichtigen Sehenswürdigkeiten vorbei. Und es ist auch ganz schön, wenn es mal wieder knackig heiß ist, ne, dass man einfach rumfahren lassen kann und Also dazu vielleicht noch als Tipp, wer Geld sparen möchte, es gibt auch einige Doppeldecker-Buslinien, die da langfahren. Also da kann man auch nochmal Geld sparen. Aber wie gesagt, es lohnt sich, mal so eine Stadtrundfahrt zu machen. Und dann, wir haben jetzt nicht über Museen gesprochen, also es gibt
eine
Vielzahl an Museen. Es gibt sogar ein Eiscreme-Museum und ein Höllenmuseum. Und also was ich empfehlen kann, ist die Singapore City Galerie. Ich hatte ja anfangs gesagt, dass diese Stadt einfach in wenigen Jahrzehnten den Aufstieg zur Weltmetropole geschafft hat. Und die Singapore City Galerie, das ist eine interaktive Ausstellung über die Stadtentwicklung in Singapur. Und da gibt's ein riesiges Stadtmodell da drin mit Lichtershow. Und man sieht auch mal so einen Querschnitt des Singapur, weil ganz viel in Singapur spielt sich auch unter der Erde ab. Es gibt unter der Erde Shoppingcenter, die U-Bahn fährt da und so weiter. Ich meine, Eintritt wäre sogar kostenlos. Und also wer sich ein bisschen für Architektur und Stadtplanung interessiert, der findet da wirklich alles super anschaulich dargestellt. Und wo auch so ein bisschen auf die Herausforderungen eingegangen wird, die Singapur heutzutage hat. Also wirklich ganz klar zu empfehlen. Ja, das wär's soweit. Mir fällt gerade ein, es gibt noch einen Punkt, lieber Christoph, über den wir gar nicht gesprochen haben.
Ich weiß auch, was du hinaus willst.
Ja. wie sagt man, jetzt reden Blinde über Sehen, also Shopping. Also Singapur ist ja so die Shopping-Hauptstadt Südostasiens und offen gesagt, ich kann da nicht allzu viel zu sagen. Also, als ich zum letzten Mal in einer Shopping-Mall war, um einzukaufen in Singapur, ist, glaube ich, auch schon 14 Jahre her. Hm. Wie schaut es bei dir aus?
Ja, also gerade in Chinatown gibt es diesen Street Market oder so, da das kenne ich auf jeden Fall. Ich bin absolut nicht so der Mall-Typ. Grundsätzlich, wer sowas aber sucht, findet das in den Bereichen der Orchard Road. Das ist so das Herz des Shoppings, große Malls, viele so Marken-Flaggschiffe. Ich habe im Zusammenhang mit Marina Bay Sands das The Shops erwähnt. Also das ist eigentlich ein Luxus Einkaufscenter. Also wirklich alle Luxusmarken der Welt haben da ihre Stores drin, hat man halt auch so Panorama-Ausblick beim Shoppen noch, also ist schon dann was Besonderes. Es gibt in Little India einige Möglichkeiten, wie gesagt, den Street Market in Chinatown und an der Orchard Road gibt's das Orchard Gateway. Das finde ich eigentlich aus einem Grund ganz spannend, nicht zwingend nur wegen dem Shopping Center, das sich darin befindet, sondern da gibt's auch das, ich glaube, es heißt Gen by Shangri-La, ist ein Hotel. Und die haben quasi einen Pool oben auf dem Dach, auf der Mall. Und da kann man den Pool nutzen, wenn man sich an der Poolbar einfach was zu essen oder zu trinken holt. Und hat von dort einen richtig coolen Blick auf die Marina Bay und das Marina Bay Sands. Also das ist meine Shopping-Mall-Erfahrung.
Das Hotel kann ich übrigens sehr empfehlen. Dort habe ich tatsächlich schon mal übernachtet und alleine wegen der Dachterrasse mit dem Pool lohnt sich das sehr und die Lage ist wirklich top.
Aber, nee, nicht aber, sondern ich glaube, da können wir einen sehr, sehr guten Übergang einleiten, denn in den meisten Shopping-Malls findet ihr auch, was kann es anderes geben als gutes Essen. Und zwar in den Hawker-Centern und den Food-Courts der Malls. Also wollen wir mal darüber ein bisschen sprechen. Ich habe es ja schon mal erwähnt, Singapur ist für mich also die Food-Metropole der Welt. Also wer da gerne isst, der ist hier im absoluten Himmel. Und jetzt eine kurze Frage nochmal an dich, du wirst dich daran erinnern. Erinnerst du dich noch an einen der ersten Artikel, die ich für Faszination Südostasien geschrieben habe?
Ja, na klar, ich glaube, das war der bei die Hawker Center, ne?
Genau.
Mit gefühlt 500, also das ist ein endloser Artikel, weil es einfach so unfassbar viele Hawker-Center gibt.
Ich habe mal nachgeschaut, es sind zwischen 110 und 120 in der Stadt.
Hm. Ja. Ja, das ist Wahnsinn.
Ja.
Magst du kurz noch mal was dazu sagen, wie es überhaupt dazu kam?
Ich erzähle, also erstmal, es war ganz witzig, damals hatte Stefan Infos oder einen Artikel gebraucht eben über Hawker Center in Singapur. Ich war gerade kurz vor einer Singapur-Reise und habe mich dann die 3-4 Tage, als wir dort in der Stadt waren, von einem Food Court zum anderen geschleppt. Sag ich mal, nee, also es war wirklich...
Geschleppt oder geschlemmt?
Geschlemmt. Ja, nach dem vierten Essen war es dann irgendwann nur noch ein Schleppen. Nee, Quatsch. Es war richtig cool. Es hat richtig Bock gemacht. Und ich bin wirklich gezielt durch die Stadt und habe Hawker Center Food Courts gesucht und Sachen probiert und so. Also war wirklich phänomenal. Also das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Aber wenn man diese Hawker Center, wie sich die Food Courts in Singapur nennen, verstehen will, muss man so ein bisschen einen kleinen Schritt zurück in der Geschichte der Stadt machen. Und zwar gab es in den 50er und 60er Jahren viele offene Garküchen an den Straßenständen oder Straßenstände an den Straßen. Doch mit dem schnellen Wachstum der Stadt kam es zu Problemen mit Hygiene, Abwasser, Platz. Und dann hat die Regierung entschieden, die Garküchen einzusammeln und sie in zentral organisierte Essensmärkte zu packen. Das sind die heutigen Hawker Center. Das war am Anfang nicht ganz unproblematisch, aufgrund der Themen wie Sauberkeit, Hygiene. Die Kontrolle lag damals zentral bei der Stadt und die Betreiber mussten häufig Schulungen durchlaufen, die mussten sich an Standards halten und sich regelmäßig bewerten lassen. Das hat man heute auch noch, ein Bewertungssystem in den Hawker Centern. Allerdings sind sie halt ein Paradebeispiel, wie man traditionelles Streetfood eben auch in einer modernen Stadt noch unterbringen kann. Die Hawker Center sind absolut nicht mehr aus dem Stadtbild wegzudenken. Die ziehen sich, ich hab's vorhin gesagt, 110, 120 Stück dich wie Adern durch ganz Singapur. Also egal wo du bist, du wirst irgendwo innerhalb von wenigen Minuten ein Hawker Center, ein Food Court mit authentischem Streetfood finden. Und sind wir wieder bei den Budget-Tipps. Das Tolle ist, du kriegst diese Spitzenküche wirklich zum kleinen Preis. Also es gibt da Gerichte ab 3-4 Singapur-Dollar, also ein Singapur-Dollar. 1 Euro sind 1,5 Singapur-Dollar, also das heißt für 2, 3, 4 Euro auf jeden Fall. Die Vielfalt ist da enorm und einer der Vorzüge der Hawker Center ist eben, dass du auf ganz engem Raum Gerichte aller großen südostasiatischen Küchen findest. Also lokal geprägte Spezialitäten, aber wenn du jetzt zum Beispiel mit Freunden beim Abendessen sitzt, dann könnt ihr gleichzeitig Indisch, Japanisch, Chinesisch, Thailändisch oder Vietnamesisch essen am gleichen Tisch, weil sich jeder an einem anderen Stand was geholt hat. Also echt ein richtig, richtig cooles Konzept. Oft ist auch so, der Platz ist begrenzt, man sitzt mit anderen Leuten am Tisch, kommt so schnell ins Gespräch, probiert Neues und macht die Hawker Center auch so zu Orten der Begegnung. Das ist, wie gesagt, für mich Singapur alleine des Essens wegen eine Reise wert. Das ist ein Schmelztiegel der Foodkultur und finde ich absolut Wahnsinn. Wer gerne isst, muss unbedingt mal in Singapur gewesen sein und in den Hawker Centern. Wollen wir mal ein paar Hawker Center nennen? Ich kann ja mal mit so 2, 3 meiner Favoriten loslegen. Also wie gesagt, es gibt viel zu viele. Ich könnte jetzt unzählige nennen, aber ich mag besonders gerne die East Coast Lagoon Food Village. Das ist ein Hawker Center direkt am Meer im East Coast Park. Ist quasi eigentlich direkt am Wasser und man sitzt fast schon unter Palmen. Ist richtig cool, wenn am Abend die Sonne untergeht. Gibt dann auch klassisch ganz viel Seafood. Chili Crab ist eines der Nationalgerichte schlechthin, also so riesige Krabben in der Soße aus Chili, Knoblauch, Tomate, Ei, kleine Mantou-Brötchen zum Tunken, also wirklich richtig, richtig cool. Eines der ältesten Hawker Center der Stadt ist der Old Airport Road Food Center, auch richtig gut. Bisschen bodenständiger, aber eine riesige Auswahl, authentische Küchen von Menschen, die das wirklich seit 30, 40 Jahren schon machen und ihre Gerichte da perfektionieren. Essensempfehlung ist, das nennt sich Char Kway Teow, glaube ich. Also das sind so gebratene Reisnudeln mit Chili in so einer Garnelenbrühe. Kostet dich auch keine 4-5 Dollar und schmeckt wirklich nach Singapur pur. Und auch ein bisschen bekannteres und preislich ein bisschen gehobener, das ist das Lau Pa Sat. Das ist mitten im Finanzdistrikt, also auch hier wieder dieser Kontrast alt, neu, modern, traditionell. In einem denkmalgeschützten Gebäude, ist ein Bauwerk aus der Kolonialzeit mit so einem gusseisernen Bogen und einer offenen Dachkonstruktion.
Tagsüber gehen hier Saté-Spießen?
Genau, komme ich gleich noch drauf zu. Ich wollte dazu sagen, genau. Tagsüber ist nämlich das so eher so ein bisschen Anlaufstelle für eben die Leute, die in der Stadt arbeiten, und abends verwandelt sich die Straße davor in den legendären Satay Street Market. Also da wird dann quasi ab 19 Uhr die Straße gesperrt, die Leute grollen die Grills raus, gibt Satay-Spieße in allen Varianten, Huhn, Rind, Lamm, Garnelen, also alles frisch vom Grill. Ja, Tradition mitten in der Moderne. Chinatown, Little India haben wir schon genannt. Stefan, hast du noch ein erwähnenswertes Hawker Center, Food Court? Wo gehst du gerne hin?
Ja, also meine wahre Liebe beim Essen ist ja die indische Küche. Und dementsprechend ist zum Beispiel das Tikka Center in Little India für mich erste Wahl. Also und da könnte ich eigentlich meinen ganzen Singapur-Aufenthalt verbringen. Also weil es da ja von Thali über Masala Dosa, indischen Chai, also es gibt dort alles aus Indien. Und allein schon, wenn man da ankommt, wie es riecht, also ne, das ist, ja, da bin ich Feuer und Flamme.
Ja, bin ich voll dabei. Das Coole ist halt einfach auch, und das will ich nochmal erwähnen, dass eben, wenn ich thailändisches Essen möchte, muss ich dafür nicht nach Bangkok. Ich bekomme das in Singapur und nicht von jemandem, der thailändisches Essen zubereitet, sondern von einem wirklichen Local, also von einem Thai, der das gelernt hat bei der Oma, bei der Mama. So ist es bei dem Japaner, bei den Indern, die kochen für sich selbst. Also man sieht dann auch, indische Menschen essen dort, das heißt, es ist wirklich authentische Küche aus dem jeweiligen Land und das auf diesem ganz engen Raum. Deswegen unbedingt ausprobieren. Sehr cool.
Ja, genau. Also wer mal eine kulinarische Weltreise machen will, in wenigen Tagen möglichst viel probieren aus den verschiedenen Küchen Asiens, hat da die Chance. Das ist wirklich. Die Gefahr ist, glaube ich, nicht, dass es einem schlecht geht, wenn man das Essen nicht sauber war, sondern dass man einfach zu viel gegessen hat. weil man einfach an jeder Ecke, ne, ständig liegt irgendwie ein Geruch in der Luft. Und einen Satz wollte ich noch sagen zu der Satay Street, die du eben angesprochen hast. Also das ist auch, ne, also zwischen den gläsernen Wolkenkratzern der Banken, ne, wenn dann abends diese ganzen Grills da auf der Straße stehen und der Duft durch die Straßen zieht und die Holzkohle glüht, das ist auch wirklich ein unvergessliches Erlebnis.
Genau, wenn wir über Essen in Singapur sprechen, klar, gibt auch nicht nur diese Hawker Center, gibt viele Restaurants, Sterneküche, Fine Dining, klar, dann auch wesentlich hochpreisiger, aber auch da, wer sich da richtig mal was gönnen will oder was Außergewöhnliches probieren möchte, wird auch hier in Singapur im Sternebereich ganz locker fündig.
Gleiches gilt übrigens auch für Leute, die vegetarisch oder vegan essen wollen. Also A, gibt es sowieso in diesen Hawker-Centern meistens eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Speisen. Aber es gibt auch wirklich vegetarische Spitzenrestaurants in der Stadt mit einer riesigen Auswahl an Gerichten. Da kann man sich auch mal richtig was gönnen.
Damit du weißt, wie du zu den jeweiligen Hawker-Centern kommst und wie du überhaupt in die Stadt kommst und wo du übernachtest, darüber sprechen wir gleich und geben dir ein paar praktische Tipps zur Anreise und zum Nahverkehr und zu allem, was du wissen musst über Singapur.
Genau, jetzt haben wir viel über Singapur gesprochen, aber über die Frage, wie komme ich dort eigentlich hin, bisher noch nicht. Der Singapur Airport, der Changi Airport, ist ein wichtiges Drehkreuz in Südostasien und es gibt jede Menge Verbindungen von Europa. Aus Deutschland zum Beispiel gibt es Direktflüge ab Frankfurt und München, leider nicht mehr ab Düsseldorf. Man kann von Zürich oder von Wien direkt nach Singapur fliegen und natürlich gibt es auch die bekannten Verbindungen mit den arabischen Airlines wie Qatar Airways, Emirates, mit Umsteigen in Doha oder Abu Dhabi oder Dubai. Also da gibt es wirklich eine riesige Auswahl an Flügen. Es dauert ein bisschen länger, als wenn man nach Thailand fliegt, weil die Strecke ein bisschen weiter ist. Und wenn du in Singapur am Flughafen ankommst, wirst du dich vielleicht wundern, wie einfach dort alles ist. Ne? Also man geht beim Flughafen, die Passkontrolle macht man selbst. Ne? Also es gibt so Scan-Geräte, wo man durchgeht. Das kann man dort auch schon mit Kindern machen. Das Gepäck ist meist schnell da und dann hast du verschiedene Möglichkeiten, in die Stadt zu kommen. Vom Taxi, über die U-Bahn bis hin zu Bussen. Das ist alles einfach und unkompliziert. wie auch die gesamte Fortbewegung in der Stadt. Es gibt ein sehr gut ausgebautes MRT-System, also die U-Bahn, sauber, zuverlässig, klimatisiert und auch leicht zu verstehen. Also man hat an jeder U-Bahn-Station hängt so eine Karte mit einem Stadtplan und man kann dort ganz schnell sehen, wo möchte man hin und wo steige ich ein, wo steige ich um. Für Verbindungen abseits der U-Bahn-Strecken sind Busse geeignet. Die sind sehr günstig und man kommt damit auch schnell voran, weil man halt nicht erst in die U-Bahn runter muss. Also wenn man einen Bus fahren kann, ist das definitiv auch zu empfehlen. Hier besonders schön die Doppeldeckerbusse. Taxifahren ist zumindest im Vergleich zu Europa auch immer noch relativ preiswert. Man muss sich keine Sorgen machen, dass man dort betrogen wird oder überteuerte Preise zahlen muss. Zudem kann man zum Beispiel sich auch ein Grab bestellen, ähnlich wie auch in anderen Ländern Südostasiens. Man kann sich sogar zu Fuß recht gut fortbewegen, weil es hier überall Gehwege gibt, die nicht zugestellt sind. Es gibt auch keine 3 Meter hohen Bordsteinkanten. Also man kommt recht gut von A nach B, sollte aber die Temperaturen, die Luftfeuchtigkeit nicht unterschätzen. Und man denkt, ach, da kann man doch mal schnell rüberlaufen. Das sind ja nur 20 Minuten oder 15 Minuten. Kommt es nicht selten vor, dass man dann doch ziemlich schweißgebadet am Ziel ankommt. Man kann die Tickets für alle Fortbewegungsmittel an Automaten kaufen. Man kann in der U-Bahn, ähnlich wie in Bangkok, auch einfach die Kreditkarte ans Drehkreuz halten beim Ein- und beim Aussteigen aus der Station und bekommt dann die Abrechnung. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Geld zu sparen beim Personennahverkehr. Und dazu wird der Christoph jetzt noch mal kurz was sagen.
Bevor wir weitermachen, noch eine kurze Ergänzung zur MRT. Du solltest bedenken, dass die Züge in der Regel von 5.30 Uhr bis Mitternacht fahren. Wenn du also zum Flughafen musst oder irgendwie einen Termin hast, beachte das. Wir hatten das im letzten Jahr, dass wir um 7 Uhr, glaube ich, wegflogen und wir mussten dann auf ein Taxi umsteigen, was aber auch überhaupt kein Problem war. Aber die MRT, wie gesagt, erst ab 5.30 Uhr. Kurz und kompakt, der Singapur Tourist Pass. Wenn du vorhast, in Singapur viel zu sehen und vorhast, in Singapur unterwegs zu sein, ist es super easy und im Vergleich zum hohen Preisniveau der Stadt recht günstig. Wenn du dich in Singapur einfach und flexibel fortbewegen willst, dann solltest du dir mal den Singapur Tourist Pass anschauen. Der Pass ist im Grunde eine Flatrate für den öffentlichen Nahverkehr. Du kannst damit unbegrenzt mit der MRT, mit den Bussen und dem Light Rail Transit fahren, so oft du willst, ohne jedes Mal ein neues Ticket zu kaufen. Also es gibt 3 Varianten, ein Tag für 22 Singapur-Dollar, 2 Tage für 29 und 3 Tage für 34 Dollar. Darin ist ein Pfand von $10 enthalten, den du zurückbekommst, wenn du den Pass innerhalb von 5 Tagen wieder abgibst. Kaufen kannst du den Pass direkt an vielen MRT-Stationen, unter anderem am Changi Airport, an der Orchard Station oder am Bugis Junction Ticket Office. Einfach den Reisepass zeigen, bezahlen, Karte bekommen und los geht's. Wer länger bleibt oder noch mehr Flexibilität will, kann auch auf EZ-Link-Karten oder die Netz-Flashpay-Variante umsteigen. Die funktionieren nämlich ähnlich, nur ohne Tageslimit, dafür mit Prepaid-Guthaben. Kurz gesagt, wenn du Singapur stressfrei, günstig und bequem erkunden willst, ist der Singapur Tourist Pass dein Ticket für die ganze Stadt, im wahrsten Sinne des Wortes.
So, nachdem wir nun die Anreise und die Fortbewegung geklärt haben, kommen wir zu einem für Singapur wirklich elementaren Thema, nämlich die Übernachtung. Warum ist das Thema so wichtig? Der Grund liegt darin, dass die Hotelpreise in Singapur deutlich höher sind als in anderen südostasiatischen Zielen. Und das ist für viele erstmal ein Schock. Also jetzt nicht nur für Reisende, die low-budget unterwegs sind, sondern auch für Reisende mit mehr Budget. Wer dann zum ersten Mal bei Booking oder Agoda die Suche für die gewünschten Daten eingegeben hat und die Preise sieht, da ist erstmal Durchatmen angesagt. Also das ist auch der Grund, warum in Singapur viele Reisende zum ersten Mal in ihrem Leben in ein Hostel gehen. Doch selbst da sind 25 bis 40 Euro die Nacht. die da kalkuliert werden müssen. Wer ein Mittelklasse-Hotel will, ist mindestens mit 50 bis 100 Euro die Nacht dabei. Und wer nach einem schönen Hotel, bestenfalls mit Pool, sucht, sollte mehr als 100 Euro die Nacht einplanen. Aus diesem Grund haben wir mehrere Artikel bei uns auf der Webseite, also einmal Singapur, die besten Hostels, wo wir die günstigsten Unterkünfte der Stadt vorstellen, und dann noch einen großen Artikel, Singapur, die besten Hotels zum Übernachten, wo wir eine große Auflistung mit Hoteltipps haben, in verschiedenen Preisklassen und nach Stadtteilen sortiert. Oft kommt im Zusammenhang mit den Hotels in Singapur übrigens die Frage nach dem Marina Bay Sands. Wer eben gut zugehört hat, das ist dieses Hotel mit den drei Türmen und dieser riesigen Dachterrasse, die die Gebäude miteinander verbindet, und diesem tollen Pool. Hier sind mindestens 500 bis 600 Euro die Nacht fällig. Und trotzdem ist das Hotel meistens ausgebucht. Es gibt aber auch so jede Menge weitere tolle Luxushotels in Singapur. Zum Teil ebenfalls mit schicken Rooftop-Pools, zum Teil mit traditionsreicher Geschichte, wie das Fullerton Hotel, was direkt an der Marina Bay liegt. Ein besonderes Highlight in so Städten wie Singapur ist es ja auch immer, in Hotels zu übernachten, die das Großstadt-Flair am besten erleben lassen. Also damit meine ich einen schönen Blick auf die Skyline, am besten von weit oben. Und da haben wir auch noch einen Hoteltipp für Reisende, die sich etwas gönnen wollen, und zwar das Fairmont Hotel in Singapur, ganz nah an der City Hall, in Laufweite zur Marina Bay und zum Singapore River. Das Fairmont Hotel befindet sich in einem Gebäudekomplex mit dem Swiss Hotel und bietet ab etwa 300 Euro die Nacht die Möglichkeit, den Luxus von Singapur einmal zu erleben. Besonders schön sind die Zimmer mit Blick auf die Marina Bay und auf das Meer, wo die ganzen Schiffe vor Anker liegen, aber auch in die anderen Richtungen, wie zum Beispiel zum Nationalstadion, gibt es einiges zu sehen. Ein Highlight in dem Hotel ist das Frühstücksbuffet. Hier gibt es nämlich genau zwei. Also man kann zwischen zwei verschiedenen Frühstücksbuffet wählen, wo es von asiatischen Essen über die klassischen europäischen Frühstücksgerichte an nichts fehlt. Aber ganz egal, ob du dir in Singapur einen Luxustraum erfüllen möchtest oder lieber möglichst günstig wohnst, Singapur bietet eine wirklich große Auswahl an Hotels in allen Preisklassen. Nur dass halt die niedrigste Preisklasse etwas höher beginnt als anderswo. Entsprechendes Budget solltest du daher auf jeden Fall einplanen, wenn du die Reise planst. Und ein weiterer Hinweis noch, die Zimmer in Singapur sind nicht nur teurer, sondern sind auch etwas kleiner. Das liegt daran, dass in der Stadt generell nicht so viel Platz ist. Also nicht wundern, wenn du eh schon mehr als ein Zimmer zahlst und dann gar nicht mal so viel Platz in deinem Zimmer ist. Das ist in Singapur durchaus normal. Mein Tipp: auf jeden Fall plane frühzeitig, wo du in Singapur übernachten möchtest, weil trotz der großen Auswahl natürlich die besten Angebote oft auch frühzeitig weg sind. Ganz relevant, auch im Hinblick auf den Preis, ist die Wahl des Stadtteils, weil natürlich ist es an der Marina Bay besonders schön, aber dort sind die Hotels halt auch besonders teuer. Wenn du eher ein bisschen weniger Geld ausgeben möchtest, solltest du auf jeden Fall mal gucken, welche Angebote es in Chinatown und in Little India gibt. Und dann wirst du mit Sicherheit eine gute und passende Unterkunft finden. Kommen wir zur Frage, wie viel Zeit einzuplanen ist für den Singapur-Aufenthalt. Wir haben ja jetzt in dieser Folge schon recht viel aufgezählt, was man dort machen kann. Also 2 volle Tage sind meines Erachtens das Minimum. Also das wären dann 3 Übernachtungen. Das heißt, man kommt an einem Tag an, hat dann die nächsten beiden Tage voll zur Verfügung und am Tag danach fliegt man zurück. Natürlich, wenn die Zeit knapp ist, das ist das übliche Problem, es gibt so viel zu sehen, auch in den Nachbarländern, und am Ende reicht die Zeit ja nie. Aber wer wirklich einen richtigen Eindruck von Singapur und den unterschiedlichen Traditionen und Stadtteilen gewinnen will, sollte halt also 3 Übernachtungen auf jeden Fall einplanen. Man kann aber auch locker 4 bis 5 Tage mit spannenden Themen füllen. Ich würde es auf jeden Fall eher ans Ende der Reise setzen. Also wenn ihr zum Beispiel nach Bali reist oder nach Thailand, dass dann der Singapur-Aufenthalt an den Schluss kommt, weil die meisten Leute im Gegensatz zu mir dann doch gerne einkaufen gehen, und dann muss man das Gepäck auch nicht die ganze Zeit mit rumschleppen. Und das ist dann ein schöner Abschluss der Reise. In dem Zusammenhang muss ich auch noch mal kurz den Flughafen von Singapur erwähnen. Alleine dort kann man mindestens einen halben Tag verbringen. Da gibt es Indoor-Wasserfall und man kann da wirklich richtig viel unternehmen in diesem Flughafen. Also da sollte man dann auch ein bisschen Zeit einplanen. Die beste Reisezeit, also in Singapur ist es eigentlich ganzjährig warm, so Temperaturen 27 bis 32 Grad. Es ist eine hohe Luftfeuchtigkeit, das hatte ich ja eben schon erwähnt, wenn man da von A nach B läuft. Besonders angenehm sind eigentlich die Monate Februar bis April, da ist es etwas angenehmer und weniger Regen. Und die Regenzeit ist so in der zweiten Jahreshälfte. Das sind aber oft nur kurze Schauer und kein Grund, nicht zu reisen. Wie gesagt, am besten beim Fortbewegen der Stadt immer ein bisschen Wasser dabei haben und die Sonnencreme nicht vergessen. Gerade wenn es so ein bisschen bewölkt ist, kommt man ja manchmal auf die Idee, dass man sie vielleicht nicht braucht. Abends vor dem Spiegel ist dann doch ein etwas anderes Ergebnis. Und ja, was auch noch ein bisschen herausfordernd ist, ist der Wechsel zwischen der warmen Temperatur draußen und den meist klimatisierten Innenräumen, also Sehenswürdigkeiten, MRT. Da kann man in kurzer Zeit schwitzen und frieren, aber das ist ja meist so in diesen Ländern, wo es so heiß ist.
Wir haben jetzt gehört, Singapur, Stopover-Ziel, ist es mehr, ist es nur ein Transitziel? Ich glaube, Singapur wird immer ein Stopover-Ziel bleiben, aber, und ich hoffe, ihr habt jetzt hier ein paar Inspirationen bekommen, es ist auch möglich, ein paar Tage länger zu bleiben, um ein bisschen mehr von der Stadt zu sehen, um die Stadt kennenzulernen. Also Stopover-Ziel ja, aber es lohnt sich auch gerne, einfach ein paar Tage länger zu bleiben. Wer länger bleibt, für den wird natürlich das Thema Kosten ein Thema sein. Stefan hat eben gesagt, immer ein bisschen Wasser dabei haben. Ein Fakt, der in Singapur anders ist als in den anderen südostasiatischen Ländern, ist, dass Leitungswasser in Singapur ist trinkbar. Das heißt, wenn du eine Flasche dabei hast, kannst du die immer wieder auffüllen, spart man sich zum Beispiel auch immer ein paar Euro. Nun kommt die Frage auf, kann man Singapur auch on a budget bereisen? Vielleicht nicht mit dem Budget, wie man das in Bangkok, in Kuala Lumpur, in Saigon oder in anderen südostasiatischen Regionen machen kann. Aber es ist definitiv möglich. Die Betten in Hostels sind günstiger als die Hotels, haben wir schon erwähnt. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr immer wieder ganz gute Angebote bekommen über Booking, Agoda. Wir haben als vierköpfige Familie für 70, 80 Euro ein Viererzimmer gefunden. Klar, ist teurer als der Rest Südostasiens, aber für Singapur-Verhältnisse immer noch ganz okay. Die MRT ist sehr günstig. Du kommst mit wenig Geld durch die Stadt. Man kann gut zu Fuß unterwegs sein, breite Gehwege. Es gibt einige Aktivitäten, die nichts oder wenig kosten. Wir haben über den Botanischen Garten gesprochen, die Gardens by the Bay, ein Spaziergang entlang der Marina Bay, ein Besuch auf Pulau Ubin ist preiswert. Ja, auch einige der Museen, der Galerien sind kostenfrei. Gibt auf jeden Fall einiges, wo man kein Geld oder wenig Geld in die Hand nehmen müsste. Ein Tipp habe ich noch, und zwar, es gibt die Esplanade Concert Hall und da gibt's die Esplanade Roof Terrace. Das ist quasi eine Dachterrasse, die ist nicht so hoch, aber ich glaube so im 9., 10. Stock oder so. Weiß nicht, vielleicht täusche ich mich auch, aber auf jeden Fall oben auf dem Dach. Und da kommt man kostenlos hin, hat einen kostenlosen Blick auf die Skyline. Nach Sentosa Island kannst du teuer mit der Cable Car, aber du kannst natürlich auch günstig mit den Bussen oder mit der Monorail. Und es gibt diese günstigen Hop-on, Hop-off-Bus-Touren. Genau, Flasche, Leitungswasser hatte ich erwähnt. Und klar, Hawker Center, da isst du günstig und super lecker. Und so kann man auch in Singapur mit kleinerem Geldbeutel viel von der Stadt sehen und erleben.
Ja, vollkommen richtig. Das hatten wir eben auch schon, dass man auch diesen Gardens by the Bay, ja, das ist auch das, was man kostenlos sehen kann, ist schon ein Erlebnis. Und wenn man dann statt dem Hop-on-Hop-off-Bus den Doppeldeckerbus nimmt, kann man sich auch sehr günstig fortbewegen. Und, ne, Essen kostet halt eh nicht viel an den Hawker-Centern. Was man vielleicht noch als Kostentreiber im Auge behalten sollte, ist der Alkohol. Der ist nämlich in Singapur recht teuer. Also das gilt sowohl für Bier als auch für alle Bars und so weiter.
Thema Einkaufen hatten wir Shopping zwar genannt, das vielleicht noch ganz als ergänzende Info. Es gibt in Singapur Supermärkte, die wirklich alles haben. Also auch wer mit Kindern oder mit Babys unterwegs ist, es gibt Babynahrung, gibt Windeln und sowas. Auch alles in den sehr, sehr gut ausgestatteten Supermärkten, die wirklich fast, also auch westliches, europäisches Niveau, aber auch Preisniveau haben. Hast du noch was, Stefan?
Ja, noch eine Kleinigkeit, dann reicht's aber wirklich für heute. Und zwar, weil das bei der letzten Folge über Thailand abseits der Standardrouten so gut angekommen ist. Wir werden heute, also nach dieser Folge, wieder eine Google My Map unter die in die Shownotes packen. Also eine Karte, auf der alle genannten Orte, Sehenswürdigkeiten und so verzeichnet sind. Ne? Weil das waren jetzt viele Namen, die man vielleicht auch zum ersten Mal gehört hat. Und deswegen machen wir wieder eine ausführliche Karte mit allen Punkten, wo ihr das nochmal nachvollziehen könnt.
Ja, das war dann unser Streifzug durch Singapur zwischen Streetfood, Skyline und jeder Menge Überraschungen. Eine Stadt, die vieles in sich vereint, tropisch und futuristisch geordnet und doch voller Leben. Vielleicht hast du jetzt Lust bekommen, bei deinem nächsten Stopover vielleicht doch etwas länger zu bleiben oder Singapur ganz bewusst als eigenes Reiseziel einzuplanen. Wenn du mehr erfahren willst, auf unserer Website findest du ganz viele Infos zu Singapur mit Tipps und Links zu den besten Sehenswürdigkeiten, zu den Hawker-Centern und wie du am besten in der Stadt unterwegs bist. Schau gerne mal vorbei, www.faszination-südostasien.de. Und wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast und lass uns gerne eine Bewertung da. Das hilft uns enorm, noch mehr Reiselustige zu erreichen. Folge uns außerdem auf Instagram und Facebook. Dort gibt's regelmäßig neue Inspirationen und Tipps rund ums Reisen in Südostasien. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Faszination Südostasien, der Reisepodcast. Bleib neugierig, bleib reiselustig und vor allem bleib hungrig auf die Welt. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.